Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Kanada gehört zu den stabilsten Demokratien weltweit. Mit einer Fläche von fast 10 Millionen Quadratkilometern ist es das zweitgrößte Land der Erde, verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen und steht traditionell in enger wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Doch seit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus ist das Verhältnis zwischen Washington und Ottawa zunehmend angespannt. Zeitgleich hat Mitt Marcani, ein profilierter Ökonom und ehemaliger Zentralbankchef, das Amt des Premierministers übernommen. Seine Regierung verfolgt das Ziel, Kanadas außen- und wirtschaftspolitische Spielräume zu erweitern und das Land stärker an Europa anzubinden. Welche Rolle Kanada künftig in der internationalen Ordnung spielen will, wie es sich in den aktuellen globalen Spannungen positioniert und welche Chancen sich aus der Neuausrichtung für Europa ergeben könnten, darüber sprechen wir heute mit Bernd Altusmann, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kanada. Mein Name ist Bana Taschko-Papan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo, Herr Altusmann. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Grüße Sie.
Herr Altusmann, wie immer starten wir unseren Podcast mit Teilsätzen, die Sie vervollständigen. Einverstanden?
Ja. Okay, dann legen Sie mal los.
Kanada ist für mich ein besonderes Land, weil...
Es Teil des Nordatlantischen Bündnisses ist und eine ähnlich europäische Kultur und Prägung hat, wie wir auch.
An einem freien Samstag in Kanada mache ich am liebsten...
einen kleinen Spaziergang entlang des Rideau Rivers oder genieße ein wenig die Natur... auch jenseits von Ottawa. Man muss auch mal rauskommen aus Ottawa.
Marcani ist für Kanada.
Eine neue Chance als Premierminister, die er hoffentlich zum Wohle der Kanadier und der Menschen und insgesamt der Situation Kanadas nutzt.
Herr Altusmann, die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und der Amtsantritt Marcanis in Ottawa markieren einen historischen Wendepunkt, der auch außenpolitische Konsequenzen hat. Das bilaterale Verhältnis zwischen Kanada und den USA wird derzeit durch Zolldrohungen und politische Spannungen belastet. Trump hat mehrfach angedeutet, Kanada wirtschaftlich enger einbinden zu wollen und er fantasiert öffentlich über Kanada als 51. Bundesstaat. Wie ernst nehmen Kanadier solche Aussagen und was haben sie ausgelöst?
Die Drohungen des US-Präsidenten gegenüber Kanada versteckten Giftpfeile gegen Kanada in Form der Formulierung 51. Bundesstaat haben die Kanadier ins Mark getroffen. Zwischenzeitlich war im Wahlkampf von allen Kandidaten, sowohl von dem heutigen Premierminister Mark Carney als auch vom Kandidaten der Konservativen, Pierre Poilievre, sehr klar zu hören, dass unter keinen Umständen und niemals die Souveränität Kanadas in irgendeiner Form infrage gestellt werden darf und kann. Und der US-amerikanische Präsident hat genau das Gegenteil davon bewirkt, was er eigentlich bewirken wollte. Nämlich, er hat unter den Kanadiern ein Zusammenstehen quasi hinter der kanadischen Flagge bewirkt. Und damit auch großen Einfluss genommen auf den Wahlkampf. Denn alle Themen, die für Kanada von besonderer Wichtigkeit sind, sind durch die Angriffe sowohl mit der Formulierung 51. Bundesstaat als auch mit den immer wieder angedrohten, dann verschobenen, dann wieder verhängten und dann wiederum relativierten Strafzöllen, dann ist die Stimmung am Ende doch in Kanada sehr gekippt gegen den US-amerikanischen Präsidenten. Mark Carney hat es mit Elbow Up aus dem Eishockey kommend beantwortet und Pierre Poilievre hat immer gesagt, Kanada first. Und insofern ist diese Situation für Kanada eine Neuerfahrung gewesen, denn immerhin waren Kanada und die USA immer die engsten Verbündeten und rund 80% des kanadischen Warenhandels geht in Richtung USA. Sie sind also ganz eng miteinander verbündet. Aber jetzt ist dieses außenpolitische Verhältnis möglicherweise langfristig gestört. Der G7-Gipfel ist nochmal eine Chance, manches zu reparieren oder neu auszurichten.
Wie war denn das Verhältnis zu den USA in Trumps erster Amtszeit? Was hat sich seither verändert?
Auch da war es schon angespannt. Immerhin hatte er 2018 auch das Abkommen zwischen Kanada und Mexiko mit der Begründung überarbeiten lassen, dass es zulasten der USA gehe. Es ist jedoch keinesfalls so, dass die USA nur unter einem Handelsbilanzüberschuss Kanadas zu leiden hätten, sondern dieser Handelsbilanzüberschuss generiert sich im Wesentlichen aus den hohen Energielieferungen Kanadas in Richtung USA. Das heißt, Kanada ist auch nicht wehrlos gegenüber den Vereinigten Staaten, aber man muss sehr klar sagen, nach dem Wahlkampf und den Wochen der Amtsübernahme durch Mark Carney hat sich inzwischen dieses sehr angespannte Verhältnis, die aufgeheizte Stimmung zwischen den Kanadiern und den US-Amerikanern, gerade in den Grenzbereichen zum Teil, dort, wo Kanada quasi direkt an die US-amerikanischen Bundesstaaten angrenzt, inzwischen wieder etwas beruhigt. Die 51. Bundesstaat-Debatte ist etwas in den Hintergrund gerückt und es scheint möglicherweise Mark Carney als neuen Premierminister zu gelingen, jetzt auch im Sinne Kanadas vielleicht nicht eine vollständige Absenkung der Zölle zu erreichen, aber möglicherweise ein vertretbares Ergebnis, sodass beide Seiten gesichtswahrend aus dieser, wie ich finde, fast irrationalen Debatte herauszukommen. Denn dem Grunde nach sind Kanada und die USA und natürlich auch Europa engste verbündet. Und es gibt ganz andere Herausforderungen jenseits von Europa mit Russland, mit China, mit den sogenannten Kringstaaten, wie wir gerade mit Blick auf Israel, Iran sehen. Da haben wir ganz andere Dinge, die wir lösen müssen und vor denen wir jetzt stehen. Und deshalb ist ein Streit innerhalb der Länder, die gemeinsame Werte teilen, das, was wir jetzt nicht brauchen.
Stichwort Zölle. Lassen Sie uns da gern tiefer einsteigen. Eigentlich hatte der US-Präsident angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada mit Zöllen von bis zu 50% zu belegen. Nun scheint es doch bei 25% zu bleiben. Wie sehr gefährdet Trumps Politik dennoch die wirtschaftliche Entwicklung Kanadas? Und wie reagiert Carneys Regierung darauf?
Die Auswirkungen werden erheblich sein und sie werden beide Seiten treffen. Sie werden die USA treffen, sie werden auch Kanada zu einem, wie ich es oft formuliert habe, denkbar ungünstigen Zeitpunkt treffen. Denn die Wirtschaft schwächelt. Kanada hat große Herausforderungen im Bereich des Wohnungsbaus, im Bereich der Migrationspolitik, der Gesundheitspolitik. Und jetzt kommt natürlich noch das Thema Arbeitslosigkeit hinzu. Die Arbeitslosigkeit ist kürzlich auf rund 7% gestiegen. Das bedeutet, dass bei einem weiteren Absinken der Produktivität und der Wirtschaftskraft Kanadas diese womöglich noch steigen wird. Inflationsraten liegen bei um die 2% im Moment. Das scheint man ganz gut im Griff zu haben. Dennoch, die wirtschaftlichen Auswirkungen für Kanada für die nächsten Jahre werden eher düster gezeichnet, wenn es bei diesen hohen Strafzöllen bleibt. Ich persönlich glaube, dass man einen Kompromiss finden wird, der letztendlich zwischen Kanada und den USA ein vertretbares Ergebnis darstellen wird. Dennoch, die Strafzollpolitik ist wahrlich kein geeignetes Mittel, hier Vertrauen zu schaffen. Und vor allen Dingen sind die USA nicht so unabhängig von anderen Volkswirtschaften dieser Welt, wie sie glauben. Und insofern wird man hier zu einer Lösung kommen müssen.
Nun haben wir ja viel über Trumps Aktionen gesprochen. Wie fällt denn die Reaktion von Mark Carney aus? Wir wissen, er kennt die Finanzmärkte besser als das diplomatische Parkett. Er war Zentralbankchef in London und Ottawa, aber politisch ist er ja eher ein Newcomer. Mit welcher Strategie begegnet er Trumps Bock? Also sprechen wir hier von einer Schamoffensive oder doch eher klarer Kante?
Er sagt, nach meiner Einschätzung als politischer Beobachter in Kanada, mit sehr klarer Haltung, was geht und was nicht geht. Die Debatte um den 51. Bundesstaat, die hat er klar beantwortet, dass darüber gar nicht weiter zu sprechen sein wird, aus Kanadas Sicht undenkbar. Mit Blick auf Tarifzölle und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist Mark Carney als ehemaliger Zentralbankchef unzweifelhaft ein Kenner der Materie und hat auch den USA die Gegenmöglichkeiten Kanadas aufgezeigt. Nur was nicht passieren sollte, ist eine Strafzollspirale, die sich immer weiter nach oben schraubt. sodass man nur noch damit arbeitet. Im Gegenteil, man wird zu einem Ergebnis kommen müssen. Und Mark Carney hat in einem sehr überlegten und klugen Kurs den USA gesagt, was er erwartet. Ich glaube nicht, dass es zu einem ständigen Schlagabtausch um Tarifzölle kommen wird, sondern möglicherweise auch das USMCA oder CUSMA-Abkommen zwischen Mexiko, USA und Kanada neu verhandelt werden sollte.
Was ist denn das USMCA-Abkommen? Könnten Sie das noch näher erläutern?
Es ist ein quasi Abkommen, ein Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, den USA und Kanada, das ein Vorgängerabkommen NAFTA kennt, das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Hier haben die USA, Kanada und Mexiko versucht, mögliche Zollbarrieren und sonstige Belastungen zwischen den Ländern so abzubauen, dass die jeweilige Volkswirtschaft davon profitiert. Unzweifelhaft ist die USA der größte Markt. Aber auf der anderen Seite muss es auch zwischen den Ländern USA, Mexiko und Kanada möglich sein, möglichst wenig steuerliche oder sonstige Standardisierung zu haben, die einen Handel erschweren, sondern Ziel war es, diesen Handel zu erleichtern. Schon in der ersten Amtsperiode dieses Abkommen neu verhandeln lassen im Sinne der USA. Und jetzt sollte eigentlich in 2026 eine Überprüfung stattfinden. Inwieweit es dazu kommt, wird zwischen diesen drei Ländern zu vereinbaren sein. Ich bin persönlich sehr optimistisch, dass inzwischen auch die USA nach den Reaktionen weltweit auf die Handelskriegdrohungen und auf den teilweise ja bestehenden Handelskrieg aufgrund der Zolltarife, dass die USA inzwischen erkannt haben, dass man sich nicht völlig unabhängig darstellen kann und aufführen sollte, sondern dass man Partnerschaften braucht. Auch ein solch großes Land wie die USA, und zu den guten Partnern gehört Europa, zu den wichtigen Partnern gehört Kanada und natürlich auch Mexiko.
Nun gibt es andererseits ja auch ein Freihandelsabkommen CETA zwischen Kanada und der EU. Wie schauen die Kanadier denn auf Europa?
Ich glaube, dass gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten die Bedeutung Europas für Kanada nochmal sehr bewusst geworden ist. Als Partner, als Wirtschaftspartner. Und immerhin ist durch das CETA-Abkommen, das über 16 Jahre verhandelt wurde und seit 2017 faktisch in Kraft ist, ist klar geworden, dass der gegenseitige Handel, der Abbau von Zöllen, sich positiv auf das gemeinsame wirtschaftliche Verhältnis ausgewirkt hat. Rund 60% Ansprung oder Steigerung des wirtschaftlichen Austausches zwischen Kanada und der Europäischen Union. Das ist an sich ein gutes Ergebnis. Auf der anderen Seite muss man hinzufügen, dass dieses CETA-Abkommen, so sagen es Experten, nur zu etwa 60% ausgeschöpft werde. Das heißt, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Da kann noch eine Menge verhandelt werden. Hier müssen die deutschen Unternehmen, die in Kanada unterwegs sind, die europäischen Unternehmen, die in Kanada unterwegs sind, aber umgekehrt auch kanadische Unternehmen, die in Europa unterwegs sind, sicherlich sich mal noch stärker an einen Tisch setzen und über die tatsächlichen Hürden sprechen, warum es eigentlich nicht noch besser gelingen kann, zwischen Kanada und der Europäischen Union den Waren- und Handelsaustausch, Produktivitätsaustausch zu verbessern. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Es geht um technische Standards, nicht nur um Zölle, die ja immerhin zu 95% abgeschafft wurden. Und dennoch ist es manchmal nicht einfach, den Handel tatsächlich voranzutreiben. Und dann kommt noch hinzu, dass Kanada ein interessantes Phänomen hat, das wir so vielleicht in Deutschland nicht kennen. Zwischen den Provinzen in Kanada ist der Handel teilweise ebenso stark eingeschränkt und unter Umständen sogar schwieriger als mit einem europäischen Land. Denn technische Standards und bestimmte Steuern werden zwischen den kanadischen Provinzen in unterschiedlicher Größenordnung erhoben, sodass mancher Handel zwischen kanadischen Provinzen sich schwieriger gestaltet als beispielsweise mit Deutschland. An solche Dinge muss man heran, aber klar bleibt, Kanada ist ein wichtiger Handelspartner für die Europäische Union mit rund 85 Milliarden Euro, ein wichtiger Handelspartner auch für uns insgesamt und davon alleine 20 Milliarden etwa mit Deutschland. Also Kanada ist nicht irgendwas, Kanada wird sich in Richtung der Europäischen Union und gerade auch in Richtung Deutschland viel stärker ausrichten können und auch wollen, um sich unabhängiger von den USA zu machen. Das heißt aber, letzter Satz, umgekehrt nicht, dass wir glauben sollten, dass Kanada völlig unabhängig von den USA am Ende sein wird oder sich abnabeln will. Kann es nicht. Dafür ist Kanada viel zu groß. Es hat zwei große Bereiche, nämlich einerseits die Indo-Pazifik-Region und andererseits die Atlantik-Region, die wichtig sind für diese Länder und dazwischen natürlich auch noch die USA. Also wer glaubt, dass es am Ende nur noch zu einem Handel zwischen Indo-Pazifik und Europa komme, der wäre naiv. Wir werden weiterhin, auch wir Europäer, werden weiterhin mit den USA einen engen Schulterschluss suchen müssen, ob uns das nun gefällt, mit einem US-Präsidenten, der nicht immer so reagiert, wie wir es gerne hätten, erwarten oder nicht. Das spielt dabei keine Rolle.
Und für Kanada gilt also, die Handelsbeziehungen noch mehr ausbauen und noch enger an die EU binden, richtig?
Kanada ist einer der wichtigsten Handelspartner der EU und natürlich auch Deutschlands. Etwa 86 Milliarden Euro hat die EU als Handelsvolumen zum zweitwichtigsten Handelspartner Kanadas gemacht. Und insofern kann man nur empfehlen, dass wir dieses enge Verhältnis zu Kanada weiter ausbauen und technische Standards oder sonstige Hürden, die dort noch bestehen, im Rahmen des CETA-Abkommens so schnell wie möglich beseitigen. Wer allerdings glaubt, dass Kanada womöglich der Europäischen Union beitreten wolle, auch das wird ja hin und wieder spekuliert, der scheint meines Erachtens in die falsche Richtung zu denken.
Damit führen Sie mich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Laut Umfragen befürwortet fast die Hälfte der Kanadier einen EU-Beitritt. Aber wird diese Frage im politischen Raum in Kanada ernsthaft debattiert und ginge das überhaupt? Und was hätte Europa konkret davon?
Ich halte es schon allein aufgrund der geografischen fehlenden Voraussetzungen für eher abwegig, darüber zu sprechen, dass Kanada Mitglied der Europäischen Union werden sollte. Ein Mitgliedsprozess hat Vorteile oder eine Mitgliedschaft hat sicherlich Vorteile. Eine Mitgliedschaft hat möglicherweise auch Nachteile, die Kanada gar nicht eingehen will. Kanada ist sehr selbstbewusst, sehr stark. Und ich glaube, es wird sich auf sich selbst konzentrieren müssen, denn die Aufgaben in diesem Land sind viel zu groß, als dass man jetzt eine solche Debatte wirklich ernsthaft vorantreiben wollte. In der politischen Auseinandersetzung zwischen den Parteien und im Parlament spielt diese Frage aus meiner Sicht eine eher nachgeordnete Rolle. Viel stärker konzentriert sich im Moment Kanada auf die Lösung des Handelskonfliktes mit den USA, auf das Erzielen eines vertretbaren Kompromisses zwischen den USA und Kanada in Fragen der Zolltarife und auf eine Ausrichtung auf weitere gute Partnerschaften, auf der einen Seite die Europäische Union, auf der anderen Seite der Indo-Pazifik-Raum. Das ist eine kluge, erwartbare Strategie für die kommenden Jahre und dabei wird Mark Carney die Zügel fest in Kanada in der Hand halten.
Mhm. Kanada verfügt ja auch über riesige Vorkommen an Lithium, Nickel, seltenen Erden. Könnte Kanada auch strategisch zur alternativen Rohstoffquelle Europas werden? Gerade auch mit Blick darauf, dass China zuletzt den Export seltener Rohstoffe ja eingeschränkt hat und gleichzeitig auch die USA immer mehr als geopolitisches Risiko aus europäischer Sicht wahrgenommen werden.
Das ist eine der entscheidendsten Fragen auch der G7, die Frage der Ressourcensicherheit, gerade was seltene Erden, was Materialien betrifft, die für die jeweilige Produktion in Europa wie auch in Kanada, aber auch in den USA von enormer Bedeutung sind. Die Sicherung kritischer Mineralien von Lithium über Kobalt bis hin zu einigen anderen Stoffen, die für die Halbleiterproduktion von besonderer Bedeutung sind, also für die Elektro- und Digitalindustrie im weitesten Sinne, zusätzlich auch für die Automobilindustrie in Fragen der Elektromobilitätsstrategie. An dieser Stelle wird Kanada aus meiner heutigen Sicht eine ganz entscheidende Rolle spielen, denn Kanada ist nicht nur energieautark, sondern verfügt über eines der größten Vorkommen unterschiedlichster seltener Erden und Rohstoffe, die für die internationale Produktion, weltweite Produktion von besonderer Bedeutung sind. nicht alles kann sofort geschöpft werden, nicht alles kann sofort in Minen quasi zur Verfügung gestellt werden. Aber Kanada spielt auch in der Strategie der Europäischen Union meines Wissens hier eine erhebliche Rolle als Ort der Sicherung für die kommenden Jahre wichtiger Rohstoffe. Es setzt sich fort im Übrigen auch bei dem Thema Energie, denn Kanada ist sowohl was Gasvorkommen betrifft, als auch was LNG-Möglichkeiten für die Kommen des Transportes für die kommenden Jahre für Europa, was die Frage Energiesicherheit betrifft, kann Kanada hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und insofern ist Kanada schon heute einer der Hauptlieferanten von Energieprodukten der Welt und kann es in Zukunft noch viel stärker sein. Gerade mit Blick auf Europa sollte Kanada hier noch viel stärker in den Blick genommen werden. Es gibt ein Rohstoffabkommen, es gibt ein Wasserstoffabkommen, noch aus Zeiten des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz. Eigentlich hätte der Transport schon in diesem Jahr starten müssen. Was Wasserstoff betrifft, meines Wissens ist das noch nicht der Fall. Insofern haben wir hier noch einiges vor, aber ich bin sehr sicher, dass Bundeskanzler Merz hier die richtigen Weichen auch für Deutschland in der guten Partnerschaft mit Kanada stellen wird.
Während wir hier gerade diese Aufzeichnung machen, findet in Kanada ja der G7-Gipfel statt, von dem haben Sie ja eben auch schon gesprochen. Im Mittelpunkt steht ja jetzt vor allem die aktuelle Nahostpolitik, der Welthandel und aber auch der Krieg in der Ukraine und die sogenannte Koalition der Willigen. Eine lose Allianz von Staaten, die die Ukraine militärisch und politisch unterstützen. Wie positioniert sich Kanada dabei und welche Rolle will das Land künftig in der globalen Sicherheitsarchitektur spielen?
Eigentlich ist der G7-Gipfel ja ein Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsnationen. Und so ist er auch mal gestartet, ursprünglich vor 50 Jahren. Wir sind ja im 50. Jahr der G7. Die waren ja auch mal zwischenzeitlich G8. Nach dem Angriff Russlands auf die Krim ist Russland sozusagen wieder aus der G7 ausgeschlossen worden. Die wichtigsten Industrienationen der Welt sitzen zusammen, um sich einerseits mit Fragen der wirtschaftlichen Resilienz auseinanderzusetzen gegen internationale Schocks, wie damals in den 70er Jahren die Ölkrise oder andere zu wappnen, um in diesem Fall die Reaktionen auf einen globalen Handelskrieg miteinander besser abzustimmen. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die globale Weltwirtschaft? Welche Auswirkungen haben Klimawandel und die Folgen des Klimawandels jetzt auf eine weltwirtschaftliche weitere Entwicklung? Und natürlich die Frage gemeinsamer Sicherheit, gemeinsamer Friedens- und Sicherheitsanstrengungen. Mark Carney hat vorgelegt hier in Kanada, indem er A erklärt hat, das 2%-Ziel viel früher zu erreichen, nämlich dem Grunde nach schon in diesem Jahr. Und er hat gleichzeitig angekündigt, dass er 9 Milliarden zusätzlich investieren will in den kommenden Jahren in die Sicherheit und Verteidigungspolitik Kanadas. Das bedeutet auf der anderen Seite Einschnitte an anderer Stelle im Haushalt, im Budget Kanadas. Inwieweit das zumutbar ist der Bevölkerung, bleibt abzuwarten. Aber klar ist, alle Staaten, die unter anderem der Europäischen Union angehören oder der NATO, wollen dieses Ziel gemeinsamer Sicherheits- und Verteidigungspolitik möglichst schnell erreichen. Und da hat natürlich der US-Präsident auch entsprechenden Druck ausgeübt, um diese Ziele möglichst schnell zu erreichen. Also eine gemeinsame Friedens- und Sicherheitspolitik ist mit Blick auf die aktuellen Konflikte, ob es sich um den Krieg in der Ukraine handelt oder den Krieg zwischen Israel und dem Iran oder ob es sich um die Situation im Gaza handelt oder aber um die Straße von Taiwan. All diese Dinge lassen doch anraten, dass die G7 als die wirtschaftlich stärksten Länder, mit stärksten Länder der Welt, hier ihre gemeinsamen Kraftanstrengungen miteinander abstimmen. Ich glaube, dazu soll dieses Treffen ja unter anderem auch dienen. Also Schwerpunkte, die in 5 bis 7 Themen zusammengefasst werden, in kleineren Themenpapieren, in denen man sich abstimmt, ohne zu hoffen, dass man jetzt ein Gesamtpapier wie damals 2018 verabschieden wird können, was dann kurzerhand wieder durch Donald Trump 2018 vom Tisch genommen wurde oder er seine Unterschrift wieder zurückgezogen hat. Also Mark Carneys Politik der kleinen Schritte, aber der klugen Schritte, die hintereinander gesetzt werden, um ein Gesamtbild zu erreichen, diese Strategie scheint sich hier auszuzahlen.
Klingt auch ganz danach, als wolle Kanada auch geostrategisch mehr Gewicht in die Waagschale werfen. Dann komme ich abschließend zu meiner letzten Frage. Was ist aus Ihrer Sicht der wahrscheinlichste außenpolitische Kurs Kanadas in den kommenden Jahren? Ein engerer Schulterschluss mit Europa, das haben Sie bereits erwähnt. Gibt es dann auch eine besondere Erwartungshaltung gegenüber Deutschland?
Kanada wird nach meiner Einschätzung diesen engen Schulterschluss gerade mit Deutschland, aber auch der Europäischen Union auch weiterhin pflegen und weiß um die enge Partnerschaft mit Europa. Hier in Kanada ist eigentlich augenscheinlich geworden, dass gerade diese Länder gemeinsame Werte teilen, die wir auch gemeinsam verteidigen werden müssen. Von daher sind die Kraftanstrengungen Kanadas für die nächsten Jahre außenpolitisch auf eine Pflege der guten Beziehungen zu Europa nach meiner Einschätzung gerichtet. Man wird versuchen, das Verhältnis zu den USA wieder zurechtzurücken. Es wird allerdings nie mehr so sein, wie es vielleicht vor den Ausfällen des US-amerikanischen Präsidenten gegenüber Kanada war. Und man wird darauf setzen, dass die indopazifische Region um Australien, Japan, Neuseeland herum bis hin nach Südkorea ebenfalls ein wichtiges Handlungsfeld für die kanadische Außenpolitik sein wird. Kurzum, das ist quasi eine Dreieckspolitik, wenn Sie so wollen. Das Dreieck nämlich zwischen dem indopazifischen Raum, Kanada und Europa. Und dieses Dreieck möglichst stabil aufzubauen, das wird der außenpolitische Kurs Kanadas sein. Ein guter Partner in der NATO, ein enger Partner für die Europäische Union und ein zukünftiger, ausgerichteter Partner auch in Richtung Indopazifik, um insgesamt sich wirtschaftlich stark aufzustellen. Ohne die USA ersetzen zu wollen, aber sich selbstbewusst an die Spitze der freien westlichen Welt zu setzen, das ist das Ziel Mark Carneys. Er hat sehr klar gesagt, er möchte Kanada zu einer der führenden Wirtschaftskräfte der Welt machen. Das mag hier und da dem einen oder anderen überspitzt formuliert vorkommen, aber Kanada hat ein erhebliches Potenzial dazu, wenn es vorher die eigenen Hausaufgaben im eigenen Land dann auch noch bewältigt, dann ist dieser Schritt so unwahrscheinlich nicht.
Herr Altusmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Kanada.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.